Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 748. Heute mit der Review zu WWE Elimination Chamber 2026. Es heißt mal wieder No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Elimination Chamber ist Geschichte. Wir sprechen heute drüber. Wir sind mitten auf der Road to WrestleMania und es gab natürlich auch im Vorfeld noch einige Veränderungen, lieber Kai. Da müssen wir nicht erstmal drüber sprechen. Zum einen, wir haben natürlich neue Damen-Tag-Team-Champions mit Lash Legend und Nia Jax. Das war der eine Punkt. Dadurch war ja auch vielleicht eine Rhea Ripley frei. Und ich habe mir danach auch gedacht, so, oh, ist das ein Indikator? Sprechen wir gleich noch drüber. Und wir haben natürlich auch eine große Veränderung noch im Männer-Elimination Chamber-Match gehabt. Das ist dann der gute Jey Uso. Doch nicht dabei gewesen ist, sondern der ist ja attackiert worden von einem mysteriösen Angreifer. Der konnte dann nicht catchen und jetzt ist dann Logan Paul nachgerutscht. Und für mich war es dann so der Initialfunke, ach guck mal, die wollen doch was mit The Vision machen.
Ja, also auch da natürlich mysteriösen Angreifer nicht verwechseln mit unseren ganzen maskierten Männern, die wir noch sehen. Ne? Also das ist sehr viel mysteriös und sehr viel maskiert und sehr viel versteckt. Wir hatten ja auch den Reveal eines Masked Man und das war dann einfach ein Niemand, quasi so ein Henchman. Im Endeffekt war es dann, für die Leute, die sagen, ich möchte mehr wissen, es war dann irgendein Student aus der Wrestling Academy von Seth Rollins. Also für die, die mehr wissen wollen. Und trotzdem, Jey Uso ist ausgefallen. Es gibt keinen Run-It-Back im Chamber. Schade natürlich. Ich glaube, du hättest dich da sehr drüber gefreut.
War sehr traurig, dass das nicht passiert ist.
Ja, also die Karten wurden nochmal gut durchgemischt, was auch unsere Picks oder Tipps im Tippspiel durchgemischt hat. Was kritischer gewesen wäre, wenn ich nicht so blöd wäre und vergessen hätte zu tippen.
Ja, das tut mir leid für dich, Kai.
Ich muss es einfach wirklich, wie sonst auch immer, während des Podcasts machen. Wenn ich das da nicht mache, vergesse ich es, weil ich sehr dumm bin.
Ich habe gestern nochmal kurz draufgeschaut, habe mir überlegt, tippe ich noch was anderes? Tippe ich doch nur Rhea Ripley? Nee, du bleibst bei deinem ersten Punkt und du vertraust deinem Bauchgefühl. Vertraut niemals eurem Bauch.
Das Schöne ist ja auch, wenn ich mir jetzt so die Preview nochmal in Gedanken rufe. Wir waren so, ja, ist eigentlich schon alles recht easy zu picken. Ja, gut, Chamber, gut gewinnt Cody, Frauen, ja gut gewinnt Tiffy. Becky gewinnt halt auch irgendwie dreckig und verteidigt. Ja, eigentlich sind wir uns überall einig, ist super offensichtlich. Ja, 3 von 4 Picks fallen.
Haben es sehr anders gemacht tatsächlich. Die haben immer die zweite Wahl sozusagen genommen. Also ist mir zumindest so aufgefallen, gerade bei den Elimination Chamber Matches war es immer so die zweite Wahl, die man dann gehabt hat. Aber wir sprechen heute drüber und werden vor allem natürlich auch darüber sprechen, was hier alles passiert ist. Wir sind ja in Chicago gewesen und wir starten die Show hier gleich mit dem WWE Chamber Match der Frauen. Wir haben Jade Cargill auf der Tribüne gesehen, die hat sich darauf gefreut, hier eine Gegnerin zu bekommen. Und hier trafen natürlich Alexa Bliss, Asuka, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Kiana James und Tiffany Stratton aufeinander. Generell, Kai, muss man sagen, sehr viele, teils sehr lange Entrances, bei den Frauen nicht ganz so wild, bei den Männern hat man sich auch sehr viel Zeit gelassen, wenn man ehrlich ist.
Ja, also ich habe ja sogar diesmal live geschaut und dann hatten wir irgendwie so 3.20 Uhr auf der Uhr und ich dachte mir, ach krass, das geht ja unter 2 Stunden, sind wir hier bei Takeover oder Stand and Deliver oder sowas. Dann kamen die Männer-Entrances und dann wurden mal ganz schnell auf die Uhr wieder 20 Minuten gepackt und haben mir gedacht, ah nee, das geht doch quasi wie immer so 2,5 Stunden. Was mich komplett gewundert hat, ist, als was Wade Barrett Michael Cole gesagt hat, dass es die dritte Chamber von Raquel ist, wo ich mir gedacht habe, die ist doch erst irgendwie 1,5 Jahre Main-Roster. Stimmt nicht. Also manchmal verwechselt man so Sachen auch. Und den Start haben wir hier von Tiffany Stratton und Kiana James. Ich habe mir eigentlich auch hier noch aufgeschrieben, das war so ein Rumgecatcher. Also es ging so ein Hin und Her ein bisschen, beide konnten was zeigen am Anfang. Hast du gemerkt, war da noch sehr viel Unsicherheit drin, was so die Aktion angeht, war so ein bisschen überhastet, man hat sie noch nicht so den Rhythmus gefunden. Und im Endeffekt war dann die wirklich erste große Aktion, dieser Handspring, der von Tiffany Stratton kommen sollte, aber dann daneben gegen uns sowieso sie gegen den Pot von Raquel geflogen ist.
Genau, es war so erst der große Knalleffekt. Vorher, wie du schon gesagt hast, viele Konter, dann eben auch von beiden die Flips teilweise, ne, Moonsault und so haben wir gesehen, Standing Moonsault von Kiana James. War okay, war ordentlich anzuschauen, aber ich habe es auch gerade in den ersten Minuten so gesehen wie du, da wurde sich viel abgesprochen und die beiden mussten sich da erstmal so ein bisschen einfinden. Vielleicht auch gerade bei einer Kiana James hier wirklich Nervosität mit dabei und man hat aber die Zeiten relativ gut und schnell rumbekommen. Ich fand es übrigens auch schön, dass man hier bei der Regelbekanntgabe gesagt hat, dass die Teilnehmerinnen nach einem festgelegten Zeitlimit sozusagen reinkommen. Also man hat uns nicht mehr drauf festgenagelt, so auf den alle 5 Minuten oder so. Nein, sondern es ist ein festgelegtes Zeitlimit gewesen, weil da hat man sich teilweise dann schon ein bisschen beeilt.
Es war auch ungefähr immer, ich habe einfach mal beim Männer-Match sogar mitgestoppt, es waren immer ungefähr alle 3 Minuten.
Ja, eben, deswegen, die Matches waren insgesamt deutlich schneller, als wir das in den letzten Jahren gesehen.
Fand ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist da jetzt nicht 5 Minuten, also weil es ist ja häufig trotzdem, es ist nicht diese Kritik, die ich bei den Wargames zum Beispiel habe, aber manchmal hast du ja auch, wir haben jetzt die Aktion gezeigt und jetzt müssen wir noch 2 Minuten rumkriegen. Wenn du das Gefühl hast, dann kürzt doch einfach die Zeit und nicht dieses klassische, wir haben alle nur noch ADHS und Aufmerksamkeitsstörung, aber wenn du nichts zu erzählen hast, dann mach doch einfach weiter. Das finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, also wir hatten es so, dass wirklich in den letzten Jahren waren die Matches bedeutend länger. Ne? Also wenn wir 2 Jahre zurückgehen, ich habe nochmal geschaut gehabt vor dem Podcast, wenn wir 2 Jahre zurückgehen, war es so, dass das Frauenmatch 32 Minuten gedauert hat und das Männermatch 36 Minuten. Und wir sind jetzt hier gewesen bei 24 Minuten bei den Frauen und 25 Minuten bei den Männern. Also da fehlt quasi, also wurde quasi um ein Drittel fast gekürzt, wenn man so ganz grob das überschlägt.
Ja, wenn du
also
so guckst, sind es ja wirklich irgendwie dann 4 mal 2 Minuten, also so, ne, grob gerechnet, wenn du sagst, du gehst von 5 auf 3 Minuten runter. Ich find's gut, bin ich ehrlich.
Es hat, ich finde auch gerade bei dem Frauenmatch dafür gesorgt, dass du sehr schnellen Flow gehabt hast. Mich hat das fast so ein bisschen an den Rumble erinnert. Eine neue Teilnehmerin kommt rein und bringt sofort Tempo rein. Zeigt ihre Aktion, das haben wir dann auch gesehen, als dann als nächstes Asuka reingekommen ist. Die kommt halt rein, verteilt ihre Kicks, auch wenn sie natürlich erstmal von Kiana da im Pott noch gespeert wird. Tiffany obendrauf, aber Asuka dann irgendwann hat die einfach Schnauze voll. Kommt mit ihren Kicks, mit ihren Schlägen. Haut dann Kiana mehrfach gegen den Pott, das gleiche Spiel dann nochmal mit Tiffy hinterher und zeigt dann auch gegen beide so eine Bulldog-Clothesline-Kombo. Also das hat mich so ein bisschen an den Rumble erinnert gefühlt. Viel Action, viel Tempo, nicht unbedingt viel Psychologie und Story, sondern in erster Linie wirklich Gas geben. Und das ist was, das schreibe ich dem Match hier wirklich zugute. Das ist nämlich was mir im Männermatch ein bisschen gefehlt hat, dass du auch am Anfang so dieses Tempo gehabt hast. Ja, Tiffany und Kiana hat ein bisschen geholpert, aber ich finde, als Asuka reingekommen ist, ist die ganze Sache härter geworden, schneller geworden und hat mir dann wirklich Spaß gemacht. Wie ging's dir?
Ja, also bin ich komplett bei dir, auch gerade was den Vergleich angeht mit dem Männermatch, muss ich ganz klar sagen. Mir hat das auch gefallen, weil ja, der Anfang, der war so ein bisschen holperig, ne?
Ja.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sie das bei dem Anfang gemacht haben, ob es am Anfang auch nur 3 Minuten waren oder 5, weil manchmal war es ja auch so beim Chamber, dass der Anfang irgendwie ein bisschen länger war. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber trotzdem, also so dieser Anfang, der war, also zäh ist schon übertrieben zu sagen, war eine Findungsphase jetzt inzwischen Tiffy und Kiana, aber dann auch jedes Mal, jetzt nicht nur bei Asuka, auch bei den nächsten Personen, die mal reingekommen sind, hast du gemerkt, so, da passiert jetzt was und da ist dann kein Zeitabsitzen und es war ja auch nicht nur dieser Rumble-Moment, wo dann jetzt Asuka 3 Minuten durchdefiniert, sondern es waren dann immer so 1,5, 2 Minuten und dann wurde quasi weiter gecatcht. Also ich hatte da auch echt eine gute Zeit mit, gerade auch, wo dann Asuka dann jeder nochmal gegen den Pott ballert und sowas alles. Und danach kommt dann auch direkt die nächste rein mit Alexa Bliss, die einen sehr schönen DDT gezeigt hat. Also gegen Kiana James war es, meine ich. Das fand ich ganz cool. Generell Alexa Bliss viel Offense. Ich fand trotzdem, Asuka war nochmal einen ganzen Tacken dominanter als eine Alexa. Zumindest habe ich sie irgendwie so wahrgenommen.
Ging mir ganz genauso. Also Asuka vor allem auch natürlich in der Härte deutlich prominenter dargestellt. Und hier war es dann eben auch eben so. Wir hatten so einen kleinen Durcheinander-Moment, der sich später auch nochmal wiederholen sollte, wo dann Alexa Asuka so quasi am Kiefer festgehalten hat, so ähnlich als wenn sie den Sister Abigail zeigen sollte. Hat dann nicht funktioniert, weil Kiana James dann dazwischen gegangen ist. Es gab ein etwas holpriges Katapult, sage ich mal, von Kiana gegen Tiffy, gegen den Pott. Das hat zwar gut geknallt, aber so der Aufbau war halt so, wie weit muss ich dich jetzt davon wegziehen, damit das richtig funktioniert? Da musste man so ein bisschen Auge zukneifen, dass da nicht so die Immersion bricht, wie man so schön sagt. Also es war schon ein bisschen Koordination. Ein bisschen schwierig zwischen den beiden. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, ehrlich gesagt, oder? Also es war vor allem Tiffany und Kiana, da hat vieles nicht zusammengepasst.
Ja, du merkst einfach auch beiden an, dass sie noch nicht ansatzweise so erfahren sind wie die anderen auch.
Ja.
Also Kiana James sowieso noch gar nicht für diese Rolle gemacht, aber also ist ja dieses klassische WWE-Ding, also Sink or Swim, von daher vollkommen okay, auch okay, sie da ins Match zu packen. Hatten wir auch in der Preview drüber gesprochen, oder meintest du ja auch, dass sie auch im Rumble schon ein bisschen mehr Show bekommen hat, wo sie dann da irgendwie fast 30 Minuten drin war und auch Charlotte eliminieren durfte. Also da hast du ja schon gemerkt, irgendwas wird da geplant, von daher komplett okay. Und Tiffany Stratton ja im Endeffekt auch, die kam halt rein und wir haben da alle sehr viel Vorschusslorbeeren gegeben. Man hat auch gemerkt, da ist noch viel Entwicklung zu gehen.
Immer und noch auch.
Das merkt man jetzt eben auch. Und wenn dann diese beiden aufeinandertreffen, dann fällt sowas natürlich auf. Das Gegenteil davon hatten wir dann nämlich bei der nächsten Person, die reinkam, und das war Rhea. Und ich kann es immer nur sagen, ich finde, das fällt bei solchen Matches nochmal ganz anders auf, mit in diesen Multi-Win-Matches. Ich finde es irre. Also klar, es ist auch immer einfach zu sagen und ja, es ist viel gepusht oder sowas. Aber es fällt auch in solchen Matches nochmal auf, wie unfassbar gut ein Rhea Ripley ist, ne? Also es ist wirklich nicht normal. Das ist, also das sage ich ganz häufig zum Beispiel, keine Ahnung, an einem Samstag oder sowas, ne, ich gucke zweite Liga, erste Liga und dann irgendwie Premier League. Und du siehst jedes Mal eine andere Sportart. Und das hast du hier eben auch. Also dieser Vergleich, wenn du vorher, und es war nicht mal schlecht, aber wenn du vorher, weiß ich nicht, eine Kiana James oder auch eine Alexa Bliss catchen siehst und dann kommt eine Rhea rein, also da liegen Universen zwischen. Und das ist nicht, weil ich jetzt die anderen schlecht reden möchte, sondern ich finde diese Intensität, die die mitbringt, diese Power, die die Aktionen haben, diese Wuchtigkeit, das ist ein anderes Level.
Das hat sie ja hier auch gleich mitgebracht, sozusagen, hat ja erstmal kräftig aufgeräumt. Auch da wieder ein bisschen Gewürge mit Alexa Bliss dann im weiteren Verlauf, ne, wo es ja...
Das Reversal hin und her da.
Genau, das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wer da nicht so richtig hinterhergekommen ist. Das war ein bisschen schwierig zu sehen. Aber es war ja diese Problematik, wie kriege ich jetzt den Sister Abigail angesetzt, damit man danach gleich den Riptide ansetzen kann und den kontern kann. Ja, passiert. Ne, die haben auch sehr schnell hier losgelegt. Komfort ist trotzdem ärgerlich. Und es waren halt so ein paar kleinere Unsauberkeiten, die wir halt hier im gesamten Match verteilt gesehen haben. Ne? Und was ich dann wiederum sehr mochte, ist, wie eine Alexa sich hier aus den ganzen Riptides rausgewunden hat quasi. Erst einmal im Ring und dann sollte der nochmal draußen gezeigt werden. Und da hat sie sich ja dann oben in den Käfig quasi gerettet und sich da festgehalten. Finde ich auch klug, dass man solche Elemente mit einbaut, einfach, dass du zeigst, das ist ein ungewöhnliches Terrain, auf dem wir hier sind. Und das kann man auch zu seinem Vorteil einsetzen, ne? Dass du dich dann einfach festhältst und eben nicht auf den Boden geknallt wirst. Auf den Boden geknallt ist dann später Alexa Bliss selber mit dem Twisted Bliss, den sie dann vom Pott aus gezeigt hat, auf Rhea, Asuka und Tiffy. Was ich ganz klug hier fand, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, hast du gesehen, dass sich die Kiana James ja gut zurückgehalten hat. Das war auch so ein bisschen das Gimmick, was sie hier gehabt hat. So ein bisschen vorausschauender vielleicht als alle anderen. Oder habe ich da zu viel reinterpretiert?
Ich dachte auch, es ist dieses Jacob Fatu-Ding, wo er einfach daneben springt und deswegen Cody nicht trifft oder dann umfällt durch Geisterhand. Weil sie war ja schon dann sehr weit hinten und ist nur so halb in den Käfig gefallen.
Mhm.
Aber das hat man dann ganz gut genutzt, dadurch, dass sie es auch nicht wirklich gesellt hat, sondern direkt dann auf Alexa Bliss draufging. Also dieses, ich bin der Aktion so halb ausgewichen. Ob und wie das jetzt geplant war, weiß ich nicht. Falls es nicht geplant war, war es gut improvisiert, muss ich sagen, weil sie dann ja auch dann sehr opportunistisch direkt auf Alexa gegangen ist. Falls es geplant war, auch vernünftig. Also mochte ich. Und danach hatten wir auch eigentlich direkt die erste Eliminierung, weil im Ring wollte dann Alexa den Sister Abigail zeigen gegen Kiana James. Kommt dann von der Seite, kommt Asuka rein, zeigt den Mist. Es gibt ein Roll-Up von Kiana gegen Alexa. 1, 2, 3. Alexa ist raus, wurde gepinnt von Kiana James.
Genau. Das war also auch ganz nett, ohne dass Kiana so den ganz, ganz klaren Pinfall bekommen hat, aber schon eben so clever gewesen ist, den Moment zu nutzen sozusagen. Auch da war das Timing nicht absolut optimal. Trotzdem fand ich den Augenblick und diese Idee, die dahinter gesteckt hat, eigentlich ganz nett. Und dann kommt die letzte Teilnehmerin hier rein. Das war eine Raquel Rodriguez. Und wenn wir sagen, Kai, dass man hier Vollgas gegeben hat, ich habe das Gefühl gehabt, eine Raquel Rodriguez war hier die ganze Zeit auf Vollgas, oder? Die hat hier ihre Power-Aktionen am Fließband gezeigt.
Ja.
Und ging das nur mir so? Ich hatte den Eindruck, dass sie so nach 3, 4, 5 Minuten, dass sie auch so ein bisschen gassed gewesen ist, weil sie ständig irgendjemanden hochheben musste, durch die Gegend werfen musste oder sonst irgendwas. Das war schon hartes Brett, was sie da abliefern musste, oder?
Also ich fand es sehr cool, dass man ihr auch diese Chance gegeben hat, weil sie hat ja auch dann direkt am Anfang so ein bisschen diesen Big Show-Spot, wo alle außer Rhea auf sie einprügeln und sie dann so ausbricht, ne?
Ja.
Dieses klassische Ding. Und dann wirklich sehr viel heftige Aktion, fängt Gegner ab, zeigt Powerbombs, ne, auch gegen eine Rhea. Also wirklich auch geht Toe-to-Toe mit Rhea, was ziemlich cool ist. Diesen Power-Slam, die sie da mit Kiana James durch den Pod zeigt und sowas alles.
Den fand ich geil. Das fand ich auch eine kluge Idee, wie man die Pods eingesetzt hat, muss ich mal gerade sagen.
Das mochte ich. Das Einzige, wo ich so ein bisschen meckern muss, weil ich halt den Vergleich gesehen habe zum Beispiel, du hast halt vorher gesehen, wie Rhea Gegner hochhebt, umwuchtet. Das war alles so, ich heb dich hoch, zack, bumm, fertig. Ich habe immer dieses Gefühl, bei einer Raquel das ist jetzt, wie gesagt, nur so von dem, was ich sehe, als wäre sie nochmal ein gutes Stück schwächer als Rhea Ripley, weil das ist immer dieses, ich halte dich oder ich fange dich und jetzt mach mal den Rest über deine Core Strengths und zieh dich mal hoch bei mir. Also, weil das hattest du bei Tiffy zweimal, das hattest du bei Rhea einmal, dass du dieses hat, ja, ich habe dich jetzt gefangen, aber jetzt den anderen Teil musst schon du zu 80% machen. Weil dadurch sahen auch so mehrere Sachen nicht so cool aus, weil auch diese Eliminierung, die man ihr gegeben hat, ne, sie zeigt ja diesen Power Slam mit Kiana durch den Pott. Kiana James platt im Ring. Asuka möchte einen Kick zeigen oder sowas, der wird abgefangen. Und dann soll sie ja diese Tijana-Bomb, oder dann will sie die Tijana-Bomb zeigen mit Asuka auf eine Kiana James und pinnt dann ja auch beide. Sie hat aber Asuka nicht mehr richtig hochgehoben bekommen.
Mhm.
Und dieser Spot ist eigentlich super cool und zeigt auch so, Mann, die Frau ist gefährlich. Aber es sah dann so ein bisschen blöd aus.
Ja, und das war halt der Punkt, wo ich den Eindruck gehabt habe, nachdem sie ja vorher wirklich viele Aktionen gezeigt hat. Und die hat diese Powerbomb gegen Rhea gezeigt, in den Cage und nach drinnen quasi.
Die übrigens sehr cool war, diese nach drinnen, die sah sehr hart aus.
Auf jeden Fall. Aber auch, sie hat halt mehrfach Gegnerinnen ausgehoben und geworfen und das alles in einem hohen, schnellen Tempo, auch der Power Slam durch den Pott. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, dass sie da außer Puste gewesen ist und dass das alles ein bisschen zu schnell und so gegangen ist. Und ja, da sie hat den Asuka dann nicht mal richtig hochgezogen bekommen. War noch ausreichend, sage ich mal, ja. Aber schöner wäre schöner gewesen, sagen wir es einfach mal so. Das ist Meckern auf einem gewissen Niveau natürlich, aber ich bin bei dir. Da ist dann natürlich ein bisschen Wucht verloren gegangen, muss man sagen. Auch wo man es dann gesehen hat, finde ich, dass ihr die Luft ausgegangen ist. Es gab ja danach den Schlagabtausch mit den drei Frauen, die dann verblieben sind. Und dann hat sie ja diesen Drehslam gezeigt, glaube ich, es war gegen Tiffy, wenn ich mich nicht täusche, ne? Wo sie auf der Stelle stand und sich gedreht hat.
Ja, ja.
Und da habe ich auch schon gedacht, so, Luft raus, ne? Dann mach vielleicht nicht noch so eine schnelle Aktion dabei, wo du viel Cardio verbrauchst, sondern spar dir die Energie vielleicht auf. Vielleicht ist da eine World Strongest Slam, wo du einfach nur wuchtig abspringst, vielleicht klüger als so eine Drehung, weil die Drehung ist für mich auch immer so ein bisschen zu verspielt, vielleicht in so einem Chamber, was da gesehen haben. Aber, naja. Und auch hier sehen wir dann, da geht's nach draußen, da hängt Raquel dann eben Rhea im Käfig auf und Tiffy will wieder einen Rana zeigen. Raquel fängt die erneut und fertigt sie da eben auch ab und es geht eben quasi in diesem ganzen Tempo so weiter. Es gibt die Twisting Vader Bomb mit dieser Elbow, den Raquel gerne mal vom zweiten Seil zeigt. Und dann kommt eine andere Aktion hier, Kai, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil da hatten wir diesen Moment, wo Raquel hier Tiffy auf das Top Rope setzt, quasi für einen Superplex oder was auch immer. Und die wehrt sich dann eben noch. Und auf einmal kommt dann eben die vorher noch aufgehangene Rhea Ripley hier zurück, steht oben auf dem Pott und zeigt dann den Cannonball runter, quasi über Tiffys Kopf hinweg auf eine Raquel Rodriguez, die auf dem zweiten Seil steht. Ich fand, das war eine coole, innovative Art, wie man das hier gezeigt hat. Ging es dir?
Ja. Hätte mich komplett eingeschissen, wenn ich das machen müsste. Also, bin ich ehrlich. Ich glaube auch, dass von diesem Rückenselling sehr viel echt war, weil das, glaube ich, ganz mies wehtut, je nachdem, wie du da landest mit dem unteren Rücken oder sowas. Fand ich kreativ, habe ich jetzt auch so, glaube ich, noch nicht gesehen.
Ja.
Also war wirkt ganz,
auch relativ cool aus dem Flow heraus, finde ich. Das war auch eine ganz schöne Geschichte, dass es nicht so total staged gewirkt hat. Ne? So nach dem Motto, ich warte darauf, dass jemand auf mich draufspringt. War natürlich eine kleine Pause zwischen, aber war mal was anderes. Ne? Und danach gab es dann auch den Prettiest Moonsault Ever und dann war Raquel Rodriguez raus. Und wir haben dann die letzten zwei, Herr Kai, Tiffany Stratton und Rhea Ripley. Und ich habe da auch gesessen, cool, ich habe zum einen Rhea Ripley richtig getippt. Ah, und Tiffy, die macht das jetzt und fährt zu WrestleMania, trifft auf Jade Cargill und das ganze Ding ist dann hier gelaufen. Ja, sollte nicht so kommen.
Nee, sollte nicht so kommen. Es gab dann auch noch ein recht kurzes 1-gegen-1 mit ein paar größeren Aktionen. Tiffy zeigt den Alabama Slam für eine 2. Es gibt einen sehr fiesen Faceplant von Aria gegen Tiffany Stratton, wo sie dann so auf der Schulter nach vorne fallen lässt. Da ist sie anscheinend auch sehr viel mit dem Gesicht gelandet und weniger mit den Händen oder mit den Armen. Hat dann auch an der Nase geblutet. Es sollte dann auch noch den Prettiest Moonsault hinterher geben. Das kontert Rhea, indem sie hinterher und so ein bisschen gegen den Pott schubbt. Und dann hast du auch schon einen Riptide. 1, 2, 3. Rhea hat hier gewonnen. Wenn man jetzt ehrlich ist, also ne, wir waren ja auch, ja, die eine ist bei SmackDown, die andere ist bei Raw. Es macht ja nur Sinn, wenn Tiffany Stratton gewinnt. Ich glaube schon, dass Rhea gegen Jade Cargill das bessere Match ist.
man geht hier so ein bisschen auf Nummer sicher, habe ich das Gefühl. Ne? Ja. Rhea ist so ein bisschen der sichere Pick, der sichere Hafen, was auch die Matchqualität angeht. Vielleicht auch die eine Jade Cargill besser durch ein großes Match führen kann, sodass man nicht so einen, ich sag mal, 6, 7, 8 Minuten Sprint zeigen muss, sondern vielleicht auch einen 12, 15 Minuten Match zeigen kann, ohne dass man hier ein Trainwreck befürchten muss, weil so die allerbeste Chemie hatten Jade und Tiffy ja nicht so zusammen. Also es war ja auch nur ein Squash, was wir zwischen den beiden gesehen haben zuletzt.
Im Endeffekt kann aber, glaube ich, auch dann auch eine Rhea eher auch so ein Match führen, ne? Genau. Weil sie einfach auch halt schon mehr Erfahrung hat als eine Tiffany Stratton. Also wenn jetzt beide relativ neu sind, ich mache Anführungsstriche, was jetzt die Anzahl an Matches angeht, ist natürlich auch einfach eine sichere Bank.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man das hier dann aufbauen wird. Aber ich habe hier ein bisschen auch den Eindruck gehabt, das ist das für WWE das größere Match, dass das so ein bisschen der Plan gewesen ist, dass Rhea gegen Jade sich vielleicht besser vermarkten lässt als Tiffany Stratton gegen Jade Cargill. Man ist hier ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, sage ich einfach mal. Was ich auch in dem Fall tatsächlich verstehen kann. Und wir haben auch Jade Cargill gesehen, die da applaudiert hat. Und es gab das Zeichen natürlich hier, es wurde immer das WrestleMania-Logo gezeigt. Also das wird dann eines der Matches sein. Die Frage ist halt eben, was stellt man jetzt mit Tiffany Stratton an? Was macht man mit der? Und kommt da vielleicht noch eine mit dazu oder wie auch immer? Wir haben noch 7 Wochen bis WrestleMania. Oder bleibt es hier beim Einzelmatch?
Ja.
We will see. Weiter in der Show ging es mit deinem Lieblingsmatch.
Yes.
WWE Women's Intercontinental Championship on the line. Becky Lynch gegen AJ Lee. Und ich muss erstmal sagen, Kai, weiß ich, wie es dir ging. Vielleicht wollen wir hier an der Stelle schon mal über Crowd Reactions sprechen. Mhm. Ich fand die Crowd, dafür, dass es Chicago ist, ne, Windy City und da ist es richtig wild, fand ich eher so meh. Wie ging es dir?
Die Crowd war anwesend, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Also, weil ich wollte erst schreiben, Crowd ist da, aber das klingt ja eigentlich so, die Crowd ist da, die hat Bock, aber nee, Crowd war anwesend. Übrigens fand ich auch wild, irgendwie so hinten in der 7. Reihe oder sowas, einfach so eine Frau mit so einem Kind umgeschnallt, wo ich mir denke, nee, ist auch der richtige Ort auf jeden Fall. Ich habe aber eh das Gefühl, dass in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Luft raus, also auch das letzte Jahr sogar sehr viel Luft raus ist, dass du dieses Klassische hast. Ja, wir haben halt unsere Momente, wir haben auch dann wieder was Neues, so wie dieses Whoop That Trick oder so, ne, und dann This Is Awesome. Aber ich glaube auch gerade durch die Ticketpreise und sowas hast du dir so eine, ja, jetzt unterhalt mich halt mal Crowd rangezüchtet, die auch weniger Bock haben, da irgendwie Party zu machen, sondern jetzt zeig mal. Ich bin jetzt hier und lass mich unterhalten. Also weil ich find's mau, gerade auch diese Städte, die wir auch sonst immer hatten, ne, Chicago, Philly und sowas, wo du meintest, oder wo man meinte, okay, das ist zwar Amerika, aber das ist schon geil und die haben eigentlich immer Bock, ist nicht mehr so.
Nee. Also auch gerade gegen Ende, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Also ich fand sowohl bei CM Punk und auch als die Chamber vorbei gewesen ist, fand die schon echt enttäuschend. Also ich glaube, dass sich WWE da auch was anderes von erhofft hat. Kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen.
Hausgemachtes Problem, ne?
Ja, natürlich, absolut. Ich bin da komplett bei dir. Das ist halt wirklich ein guter Punkt, weil zum einen ist das Produkt gerade nicht mehr so gut, dass man da total emotional für investieren sollte. Vielleicht investierst du aber finanziell umso mehr.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Mischung gerade. Und wenn man dann eben nicht absolut abliefert, dann sind die Leute vielleicht auch weniger bereit, damit einzusteigen. Naja, alte Diskussion. Wir sind aber trotzdem beim Match zwischen Becky Lynch und AJ Lee, lieber Kai. Hier war natürlich die große Geschichte. Ja, AJ Lee seit 10+ Jahren kein Einzelmatch mehr bestritten und Becky wird sie outwrestlen. Ich wurde auch gewrestelt. Ich fand, das war ein relativ klassisches Match nach Vorschrift, was wir gehabt haben. Ne? Am Anfang so ein bisschen abtasten. Im Prinzip Becky versucht sie zu outwrestlen. Ne? AJ Lee hat dann immer mal wieder ihre Momente sozusagen. Becky ist frustriert, weil sie das gerade sehr oft ist. Und irgendwann geht dann quasi die Heat-Phase los, wie man so schön sagt. Ne? Dass da der Heel in die dominante Position kommt und dann eben AJ Lee hier einstecken muss. Ich fand das okay. Ich hatte aber auch bei AJ Lee das Gefühl gehabt, dass sie sehr früh am Pumpen gewesen ist. Tatsächlich sogar schon nach dem Entrance, wenn ich ehrlich bin, zwischendurch. Wie ging es dir? Ich habe hier wirklich gebraucht, um das Match reinzukommen.
Also ich finde, du hast gemerkt, die haben sehr viel zusammen trainiert vorher. Die haben Sequenzen auch trainiert. Das hat man irgendwie gesehen. Das wirklich so war, jetzt machen wir das, du greifst hier, ich greif da, dann kommt das, hier kommt das. Dass man hier, glaube ich, wenig den Zufall überlassen wollte. Und auch eine Becky hat ihr Möglichstes gemacht, um John Cena rauszukehren, denn sie hat sehr viel gecallt.
Ja, das stimmt. Also
wirklich sehr, sehr viel gecallt. Das ist auch das, was ich dann meine, zum Beispiel bei einer Rhea gegen Jade Cargill. Wenn du halt jemanden hast, der lange, oder der halt nicht so viel wrestelt, weil Ringrost, noch nicht so viel Matches oder sowas, dann kannst du eben jemanden an die Seite stellen, der halt häufiger wrestelt, und dann kann er das Match eben führen. Und ich finde das Problem hier bei diesem Match, also ich kann jetzt das nicht bewerten, ohne schon ein bisschen vorzugreifen. Ich habe ja gesagt, das könnte so ein Trainwreck werden oder sowas. Und jetzt ist halt die Frage, was ist schlimmer, so ein Trainwreck? Oder im Endeffekt komme ich jetzt nämlich zum Schluss, das Match war halt da. Und das ist nichts, was mir in Erinnerung bleibt. Ja, die hat natürlich am Ende dieses Hin und Her mit dem Turnbuckle, kommen wir gleich noch drauf. Und es war trotzdem die Überraschung, dass hier eine AJ Lee sehr klar gewinnt. Also sehr, sehr klar, trotz Heel-Sachen, ne, mit Exposed Turnbuckle und Angriffe und Ref-Bump und ich tap eigentlich und der Ref sieht's nicht und deswegen kann ich jetzt ja dann gewinnen, weil ich hätte ja eigentlich verloren. Aber davon bleibt doch nichts in Erinnerung von diesem Match.
Nö, also es war halt, es war kein Trainwreck, aber es war jetzt auch nicht denkwürdig. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie vielleicht so das Tutorial oder so. Wir tasten uns hier ab. Ich mochte auch dann, wie man hinterher mit den Erwartungen gespielt hat. Das hat man, finde ich, ganz gut gemacht. Irgendwann kam dann eben AJ Lee zurück nach dieser Dominanzphase mit dem Bulldog. Und dann kam eben genau das, was du gerade gesagt hast. Da gab es den Ansatz zum Black Widow. Und im Nachgang wurde dann ja ganz schnell das Ringpolster von Becky gelöst. Und dann gab es noch einen Superplex hinten dran und den Armbar, daraus befreit sich dann AJ Lee für eine 2. Und dann gab es ja dieses Kuddelmuddel mit dem Referee. Und das ist ja Jessica Carr. Und die Geschichte mit ihr und Becky, das ist ja eine so eine Sub-Storyline, nenne ich es einfach mal. Ne? Finde ich eigentlich auch ganz nett. Und die wird ja dann auch damit in Leidenschaft gezogen. Ne? Mit Leidenschaft gezogen und nicht mit in Leidenschaft, das ist falsch. Dann gibt's da eben einen Roller, sie bekommen noch einen ab, geht quasi in die Ecke, kann trotzdem noch durchzählen, es gibt die 2, aber dann in der Verwirrung, weil sie nicht mehr Frau ihrer geistigen Kräfte ist, zeigt dann eben Becky hier den Kick gegen Jessica Carr, die kann nicht ausweichen eben, und dann ist sie halt eben down. Und dann gibt's sozusagen den ersten Tap-Out, da gibt's nämlich dann den Black Widow von AJ Lee und den Tap-Out, aber ist natürlich nicht da. Jetzt kann man sagen, ah ja, die Becky ist ja klug, denn die tappt halt aus, die weiß, dass die Jessica da am Boden ist, ne? Ja. Aber kann man so oder so deuten. Und dann ging es ja draußen so ein bisschen zur Sache, ne? Da gibt's dann in die Barrikaden, wie sich das gehört, und dann gab's ja auch den Stuhl, der reingeworfen worden ist. Da gab's auch da einen kleinen Botch, nämlich bei dem Tornado DDT, wo AJ Lee nicht auf den Stuhl gelandet ist, sondern so, also die Beine. Und Becky das noch gerettet hat mit dem DDT im Anschluss.
Der auch nicht auf den Stuhl ging übrigens.
Bitte?
Der auch nicht auf den Stuhl ging.
Ja, aber so ein bisschen.
Der war schon daneben.
War der schon daneben? Hat der gesessen?
Na, nee, also der war auch schon daneben. Das war das, dann sind sie danach so auf den Stuhl gerollt. Also deswegen, ich dachte, du willst den einen irgendwie fixen, aber machst es dann einfach nochmal genauso schlecht. Das war schon komisch.
Okay. Und dann gab's den Manhandle Slam, aber dann gab's nämlich, das war nämlich dann der größte Turnaround, dann gab's den nur für zwei, weil ich habe damit gerechnet, dass es dann vorbei ist, die Zuschauer offensichtlich auch.
Das war auch krass, also es war ein krasser Moment, also weil wir dachten halt alle, okay, das Ding ist jetzt durch, das ist dieses klassische, ne, ja, AJ Lee hat eigentlich gewonnen, aber jetzt verliert sie halt, weil Foreign Object benutzt und, ne, Ref Bump hin und her, das ist das klassische, okay, jetzt gewinnt hier eben dann Becky und dann kann man nochmal ein Match aufziehen.
Und da war ich tatsächlich, also es hat bis hierhin quasi gedauert, bis ich dann wirklich im Match drin gewesen bin. Bis es mich dann so in den Bann gezogen hat, bis ich dann emotional dabei gewesen bin.
Und Problem ist nur, wir waren ungefähr bei Minute 13 von 15 zu diesem Punkt.
Genau, das ist halt das Problem an dem ganzen Ding. Und danach gab es dann jede Menge Durcheinander. Becky will AJ in den Turnbuckle reinhauen. Jessica Carr geht wieder dazwischen. Das heißt, sie ist wieder der böse Referee, der hier Becky Lynch im Wege steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gab es hier nochmal durcheinander, muss man sagen, Kai, da war das Timing dann am Ende komplett off, oder? Wo Becky dann das irgendwie versucht zu fixen und in den Turnbuckle gehechtet ist?
Ja, das hat mich auch irgendwie gewundert. War auch eine komische Aktion, weil ich denke, du bist ja hier die ganze Zeit der schlaue Heel. Dann sagst du, ich springe jetzt Kopf voran in das Turnbuckle, was ich selbst exposed habe. Also klar, natürlich, sie will da auf Angel Lee springen, die weicht halt eben aus, aber du weißt, was ich meine. Also war so ein bisschen komisch. Auf jeden Fall geht dann Becky ins Exposed Turnbuckle, ist dann natürlich benommen. AJ Lee nutzt das, setzt den Black Widow an. Becky tappt. Wir haben AJ Lee als neuen IC Women's Champion.
Mhm.
es war das genaue Gegenteil von dem, was wir predicted haben.
Mhm.
Weil es war, im Endeffekt ist es ein sehr, sehr cleaner Sieg. Also clean in dem Sinne, natürlich geht Becky vor ins Ex-Post-Turnbuckle, weil wir dachten halt, dieses klassische, wie wir halt gesagt haben, es gibt eine DDT auf den Stuhl und es holt sich Becky den Sieg und daraus kann man dann ein neues Match machen. Jetzt geht man hier vielleicht den Weg, dass sich Becky Lynch aufregt, sagt, ich bin Champion, ich möchte meinen Rematch, ich möchte aber auch mit einem anderen Ref und ich möchte am besten Stipulation, wo dann der Ref irgendwie nicht eingreifen kann, wir machen irgendwas Eindeutiges oder sowas. Die hat mich halt trotzdem gewundert. Und dann, vielleicht wollte man dann am Ende dieses Bild haben, wo dann CM Punk und Becky Lynch zusammen als Champions in Chicago feiern können.
Das war auch tatsächlich meine Vermutung oder mein Verdacht hier, dass man das ja dann auch noch gemacht hat im Nachgang. Match an sich, also maximal durchschnittlich in meinen Augen. Match-Story fand ich dann gegen Ende ganz ordentlich, aber da hat für mich auch echt was gefehlt. Und ich bin auch dabei, was du gesagt hast. Also gerade nach diesem langen Brawl, den wir draußen gehabt haben, der Einsatz vom Stuhl, dem Turnbuckle, macht daraus, sei es nun ein No-DQ-Match, Special Referee, False Count Anywhere, irgendwas, wo die beiden damit ein bisschen hantieren können. Wrestlerisch reicht das bei mir, bei den beiden nicht so wirklich. Ne? Da hat man gemerkt, sobald irgendwas nicht richtig rund läuft, dann gerät's durcheinander, lass die beiden sich verhauen. Und ich hab's ja schon mal gesagt, auch da vielleicht Last Woman Standing, ne? Von wegen.
Ja, ja, sowas, da habe ich auch dran, also habe ich auch gerade überlegt. Wenn man irgendwas, wo du sagst, okay, es gibt keine Regel, da muss nur einer bis 10 zählen und dann ist das Ding halt durch. Und das war halt eben auch das, was ich meinte. Du hast gemerkt, die haben sehr viel zusammen trainiert und auch Sequenzen eingeprobt. Sobald man davon auch nur ein bisschen abgewichen ist, hat man es sehr stark gemerkt. Und es war trotzdem nicht dieser Trainwreck, den wir vorhergesagt haben. Aber im Endeffekt war es egal. Und das ist das Blöde, weil davon bleibt nichts in Erinnerung. Ja, die letzten paar Minuten ist schön und gut. Aber ich brauche kein normales Singles-Match 1-gegen-1 von AJ Lee. Das habe ich gemerkt.
Ja, da fehlt es halt auch einfach inzwischen ein bisschen. Ne? Das Damen-Wrestling hat sich weiterentwickelt. Die wird auch nicht jünger, das darf man auch nicht vergessen. Ob du jetzt Ende 20 bist oder Ende 30, macht einen Riesenunterschied. Regros macht einen Unterschied, egal wie viel du vorher trainierst. Ich fand's nicht katastrophal. Und Ja, aber es war halt eben auch nichts, wo ich jetzt sage, ja, das muss ich jetzt häufiger haben. Ich glaube aber, dass die beiden in einem Last Woman Standing Match, no DQ, ohne Regeln mit Gegenständen, ich glaube, dass die da gut miteinander arbeiten können, dass es besser wird als das, was wir hier gesehen haben. Aber schauen wir mal. So, das war das. Schauen wir mal, vielleicht auch ein gutes Stichwort. Da ging's Backstage und wir sehen R-Truth, Adam Pearce und Nick Aldis mit der Kiste. Und ich habe gedacht, ach, jetzt schon der Reveal. Nee, ist von nur Werbung.
Ja.
Für Papa John's Pizza. Naja, egal. Weiter.
Kommen wir gleich zu.
Wir haben nämlich noch das Match um die World Heavyweight Championship hier. CM Punk und Finn Balor. CM Punk mit dem mega langen Entrance, wo wir gerade schon bei Entrances gewesen sind, Kai, oder?
Ich fand's aber geil mit diesem OG Chicago Bulls Intro.
Ja.
Das war schon cool. Auch mit, na, dann ist eben die Halle dunkel und diese Lichter gehen da so durch und es kommt die Bulls Musik mit dem OG Announcer. War schon geil gemacht.
Ja. Aber auch da hat man sich Zeit gelassen. Ich fand's aber auch so, ich glaube, in der Halle ist das halt mega cool. Ich fand's auch schön, aber ich glaube, in der Halle ist das natürlich dann nochmal was Geileres und dann auch nochmal diesen Lokalpatriotismus damit einzubauen.
Ja, das ist halt auch, ja. So allein die Musik, das ist halt schon sehr episch. Aber es hat natürlich ein bisschen gedauert. Aber ey, immerhin hat CM Punk seine Tür nicht per Kopfnuss geöffnet und geblutet.
Das war auch meine, guck mal, es geht jetzt Backstage und so. Nein, aber man hat ihn hier wirklich als den totalen Superstar dargestellt nochmal damit, ne, mit dieser Art und Weise, wie man ihn hier präsentiert hat. Und Finn Balor war halt Finn Balor und Finn Balor hat vor allem hier auch eine ganz klare Strategie verfolgt, nämlich schon sehr früh nach so einem etwas merkwürdigen Turnbuckle-Spot ging es dann hier auch infolge der Attacken natürlich auf die Rippen und auf den Körper von CM Punk. Und Kai, das war ja was, das hat sich hier durchs komplette Match gezogen, oder? Dieses Bearbeiten vom Körperteil, vom Körper von CM Punk.
Ja, also, was mir auch ganz gut gefallen hat, war auch am Anfang, dass sie sich so Chops gegenseitig getradet haben und auch wirklich saftige, harte Chops, die auch gut geknallt haben. Also von beiden in der Ringecke wirklich zack, zack. Also das hat richtig ordentlich gewumst. Das mochte ich. Ich fand die Aussage auch von Wade Barrett ganz witzig, wo er dann sagt, ja, hier ist CM Punk, ist ja auch nicht mehr der Jüngste und das weiß ja auch ein Finn Balor, wo ich mir denke, zwischen den beiden liegen ja auch nur 3 Jahre. Aber klar, wenn du jetzt die Körper anguckst, liegen zwischen den beiden ungefähr 15 Jahre. Ne? Also, wenn du jetzt diesen in Stein gemeißelten Finn Balor da anguckst und auf deiner Seite CM Punk. Also, aber fand ich
halt trotzdem ganz witzig. Punk war ja nie so super definiert, ne? Muss man auch mal dazu sagen.
Nee, aber weil es halt so, also es wurde am Kommentar so verkauft, als wäre jetzt Finn Balor irgendwie knackige 30 und CM Punk wäre 50.
Ja.
Also, ja, so sieht's halt aus, aber es stimmt ja trotzdem nicht.
Das stimmt.
Weil dann so getan wird, als wäre jetzt Finn Balor richtiger Jungspund. Und auch hier am Anfang, das war auch so ein Rumgecatche, ne? Natürlich mit mehr Sinn und Verstand, muss man sagen. Aber es waren jetzt nicht die großen Aktionen am Anfang dabei. Die kamen trotzdem auch erst später. Es gab dieses, ne, hier mal eine Aktion auf dem Körper, da mal eine Aktion, hier auch mal wirklich, wie gesagt, auch häufiger diese harten Chops, die wurden immer mal wieder eingeschmissen. Was auch, glaube ich, ganz cool ist mittlerweile, wo du merkst, eine Crowd ist vielleicht gar nicht so dabei, dann shoppen wir dreimal, dann machen sie wenigstens Wuh. Das ist ja auch ein, also hier Knopf drücken, Crowd Reaction. Ja, also ich hatte da auch so ein bisschen meine Probleme reinzukommen ins Match. Vielleicht aber auch, weil ich gemerkt habe, die Crowd ist nicht dabei und sag mal, wenn du halt merkst, das ist so ein Hexenkessel, bist du ja auch automatisch als Zuschauer mehr drin.
Ich glaube, das haben sich die beiden auch anders vorgestellt. Ich glaube auch, dass die damit gerechnet haben, dass die Crowd hier viel stärker darauf abgeht, wenn es hier am Punk leidet. Und das ist ja dann nochmal unterstrichen worden durch den Fehler eigentlich, der hier geschehen ist im Match. Es gab ja dann ein GTS-Ansatz, wo sich Finn dann noch gerettet hat. Es gab einen Neckbreaker von CM Punk für die 2. Und dann wollte er den ersten Sharpshooter zeigen. Und dann hat ja Finn Balor so eine Art Upkick gemacht, wie man es aus dem MMA kennt, ne, wo er sich versucht zu befreien. Und da hat er den Punkster ja einfach mal direkt ins Gesicht getreten.
Ja.
Also das, der hat gesessen und Punk ist auch direkt in die Ecke zurückgegangen und hat sich an den Mund gefasst und irgendwie geguckt, ob noch alle Zähne da sind. Also das war ein bisschen übermütig, aber das muss man auch ganz klar sagen. Das war jetzt nichts reckless oder sonst irgendwas von Finn Balor. Das passiert halt einfach.
Ich fand trotzdem, blöd gesagt, dass es dem Match sogar gut getan hat, dass auf einmal Punk so eine blutige Schnauze hatte.
Ja.
Das sah ganz cool aus bei verschiedenen Aktionen. Was ich auch da noch wiederum witzig fand, also um noch ein bisschen auf den Kommentar einzugehen. Ich glaube auch Michael Cole hat AJ Lee, AJ Styles genannt. Aber das ist eine Verwechslung, bin ich ehrlich, kann passieren. Also wir, ne, alle wissen, wie der Kopf funktioniert. Du sagst AJ und dann, ja, Moment mal. Fand ich auch ganz lustig, als dann irgendwie Wade Barrett sagt, ja, hier auch in Chicago, große Momente von CM Punk 2011, wo er dann John Cena einen Goodbye-Kiss zugeworfen hat, wo ich mir dachte, es war nicht John Cena, der einen Goodbye-Kiss zugeworfen hat. Das war schon ein anderer Mann. Los, sag seinen Namen. Sag doch Wade Barrett, trau dich. Fand ich ganz lustig. Eine Aktion, die mir aber so im Kopf geblieben ist, weil ich finde, das ist hier trotzdem, ist auch ein CM Punk-Match, hier sind nicht so viele große, spektakuläre Aktionen. Ich mochte zum Beispiel die Flying Clothesline, die ja gesprungen ist vom Turnbuckle. Die fand ich ganz cool.
Ich finde, man hat hier eigentlich ganz gut das alles verkauft. Also für mich war es halt wirklich so ein Match, was das hat sich so in mein Hirn, in meine Emotionen hineingeschlichen durch die Art und Weise, wie die beiden miteinander gearbeitet haben. Auch dass wirklich ein Balor die ganze Zeit auf die Rippen gegangen ist. Auch natürlich der Coup de Grâce, der geht natürlich auch genau da drauf. Und Punk, das ist ja sein Gimmick gerade, so ein bisschen Rocky. Ne? Er kämpft halt immer zurück, er ist der Fighting Champion, aber er kämpft immer irgendwo zurück. Und das war ja hier auch so. Ne? Auch dann kommt er halt, da zeigt er seine ersten Trademarks mit dem Running Knee und der Clothesline und dann eben dem Diving Elbow. Aber auch da danach, dann ist er nicht schnell genug, die Rippen tun weh und deswegen kostet es ihn dann halt sozusagen. Ne? Und dann versucht er eben für den Sharpshooter zu gehen. Das klappt erstmal nicht, weil sich da dann Finn Balor wieder rauswiggelt, ne, rausdreht irgendwo, da zeigt er den Anaconda Vice. Balor kontert das mit dem Magistral und dann kommt aber tatsächlich relativ fix in die Oberhand hier nach diesen 9-to-5 Elbows, die wir dann sehen und dem 1916, also diesen Reverse DDT. Und da gibt es auch die coole Grass und der geht durch. Für die 2, Kai.
Ja. Fand ich gut. Also war ganz cool gemacht, weil gerade auch dieses Coup de Grâce vorbereiten, das ganze Match über mit Angriffe in die Rippen, auch CM Punk, der das entsprechend verkauft und sagt nach jeder Aktion, oh Mist, kann jetzt nie mehr so, bin nicht mehr so fit, meine Rippen sind angeschlagen. Du hast auch gemerkt, auch bei diesem Count dann, bei dem Kickout, da war dann auch die Crowd mehr dabei. Aber das war doch das, was ich meinte, du hast wirklich dieses anerzogene jetzt Erwartungshaltung. Ich bin erst da, wenn ihr mir auch was liefert. Das Problem ist, so funktioniert, also verstehe ich natürlich, sage ich ja auch, also ich habe ja auch manchmal diese Erwartungshaltung. Das Doofe ist natürlich, so funktioniert auch Live-Wrestling nicht. Ne? Wenn du sagst, ich bin jetzt erst da beim ersten Kickout, ja, dann bin ich halt 10 Minuten still oder 12 und dann gehe ich erst ins Match rein, was natürlich die ersten Minuten auch für den Zuschauer am Bildschirm deutlich zäher macht.
Und das Match war gut, also das muss man ja ganz klar mal sagen. Ja, das war ein gutes Match, was die beiden gezeigt haben, aber es war auch
so ein Match. Ja. Du zuerst.
Es war aber auch so eine Art Match. Das braucht, ne? Das ist ein ganz klassischer Aufbau gewesen, den wir hier gehabt haben, bevor dann eben die schweren Geschütze ausgepackt worden sind. Und das braucht ein bisschen Geduld. Und gerade bei diesem Bearbeiten und dem Leiden von CM Punk, da ist die Crowd absolut essentiell. Und ich glaube, das haben die sich beiden, das hat sich auch WWE absolut anders vorgestellt, als sie diese Geschichte aufgebaut haben. Die haben nicht damit gerechnet, dass hier die Crowd mitleidet und mit jeder Aktion Punk, also immer lauter werden sozusagen. Aber das war halt hier einfach nicht. Sondern die waren halt mal hier und da da.
Mhm.
Aber jetzt auch nicht so richtig. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie da mitleiden die ganze Zeit.
Ja, eben. Also ich würde nämlich sagen, das ist so ein Match. Ist die Crowd hier mehr dabei, würden wir darüber viel, viel, viel besser sprechen.
Ja.
Das ist so ein klassischer Fall von, eine Crowd macht ein Match deutlich besser, eine Crowd macht ein Match aber auch schlechter. Und das ist halt hier das Problem. Weil das war ein wirklich gutes Match auch zwischen den beiden. Mit guter Zeit, das war ein gutes Championship-Match. Problem ist, das wirkt deutlich weniger, weil du weniger Crowd-Reaction hattest.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Problem. Klar kannst du doch sagen, ja, die müssen sich das halt erarbeiten und sowas alles. Zweischneidiges Schwert. Trotzdem, also, ne, also die Crowd ist immer der dritte Teilnehmer. Und macht der nicht mit, dann ist schwierig. Also warum feiern wir dann alle diese Europa-Touren? Weil das da bei jedem Main-Event, also ich rede von der Show-Main-Event, nicht von einem Main-Event, sondern bei jedem Otis und Tozawa gegen keine Ahnung wen Match so ist, weil die Leute da irgendwie Bock haben und laut sind. Und wenn du es halt mittlerweile nicht mehr für deine Main-Championship-Matches hast, dann ist es schwierig.
Und du hast halt eben den Local Hero mit CM Punk, ne?
Ja.
Und deswegen, ich glaube, da hat man mit ganz, ganz anderen gerechnet. Das haben wir auch in Chicago schon ganz, ganz anders gesehen, muss man dazu sagen, und gehört vor allem. Hier war das, wie gesagt, es war höflich, es war da, aber es war eben kein Hexenkessel. Und das hat hier absolut gefehlt, weil ich glaube, damit hat man hier spekuliert. Und das ist das, worauf diese ganze Geschichte hier aufgebaut ist. Wir catchen in Chicago gegeneinander. Wir waren in Belfast gegeneinander und in Chicago, da gibt's dann nochmal richtig einen auf den Sack sozusagen. Ja. Ne? Und ist halt blöd, wenn der Teil der Geschichte eben nicht so richtig funktioniert.
Genau.
Und dann haben wir auch noch ein bisschen weiter Story-Entwicklung bekommen natürlich. Hier auch einen Finn Bella, der ganz kurz so Richtung Entrance geschaut hat, so mit sich gehadert hat, mit sich gesprochen hat. Aber es gab keine Eingriffkeit, das muss man hier sagen. Und dann sind wir auch in die Schlussphase gekommen.
Genau, also wir hatten ja auch spekuliert, kommt Judgment Day raus und kostet Finn Bella quasi indirekt das Match. War nicht so. Nach diesem Coup de Grace für die 2 gab es dann auch ein GTS von CM Punk hinterher. Er kann aber nicht pinnen, denn Finn Balor fällt aus dem Ring raus. Ne? Danach weiter so ein bisschen hin und her zwischen den beiden und eine Aktion, die ich wirklich sehr cool fand. Dann gewinnt nämlich Finn Balor wieder die Oberhand und möchte nochmal einen Coup de Grace zeigen. Und den kontert dann Punk, indem er den Fuß hochmacht, durchrollt in Sharpshooter. Ich sag mal, ja, der Sharpshooter hat so nochmal 2 Sekunden zu lang gebraucht, um den noch wirklich anzusetzen. Ich fand aber, das war ein geiler Konter.
Ja.
Ich fand, der sah sehr, sehr schön aus und war auch sehr kreativ.
Bin ich bei dir. Ich fand die Idee auch gut. Die Umsetzung war ein bisschen holprig, aber wir haben auch von Bret Hart zum Beispiel früher solche Variationen gesehen. Also zum Beispiel gab es ja beim SummerSlam 91 den Sharpshooter aus dem Legdrop heraus, wo er auch den Fuß gefangen hat und den dann umgedreht hat. Hier war das nochmal eine Spur komplexer, weil Finn Balor eben angesprungen gekommen ist sozusagen und man erstmal in die Position kommen musste. Ich fand die Idee, fand ich sehr gut. Umsetzung ein bisschen holprig, aber trotzdem war das schon okay. Und Finn Balor rettet sich ja dann auch ins Seil. Ja, und dann geht's eigentlich relativ schnell dann auch ins Finish, oder? Dann gibt's ja mehr oder weniger direkt den GTS im Anschluss für die 3, dann ist das Ding hier gelaufen.
Ja, also was halt noch hat es, waren ja diese Kopftritte, die glaube ich auch deutlich brutaler wirken sollten, die ich auch beim Schauen so hingenommen habe, weil es gab halt diesen Tritt nach oben von einem Finn Balor, wo dann auf einmal dann Punk dann zurückkontert und nimmt Finn Balor, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 Mal gegen den Kopf tritt. Also mit der Fußsohle gegen den Kopf.
Ja.
Dann nimmt dann hoch für ein GTS und 1, 2, 3. Ich glaube auch, dass diese Kopftritte mehr so ein, oh, jetzt bringt dann um auslösen sollten. Haben sie nicht so ganz geschafft.
Ja. Bei mir steht hier auch nur im Handout, also in meinen Notizen, Kicks am Boden und GTS. Fertig.
Naja. Also, du weißt, was ich meine, oder?
Also, was du meinst, ja, klar.
Ja.
Also, auf jeden Fall ist CM Punk erstmal hier Champion, feiert. Es gibt den Handshake der beiden. Das ist vielleicht auch nochmal ein großes Ausrufezeichen.
Mhm.
Dann kommt AJ Lee dazu und die beiden feiern ein bisschen hier, die beiden Champions. Die Kommentatoren sagen auch hier, das New Power Couple of WWE.
WWE. Hast du dieses Instagram-Bild von Punk gesehen, wo er irgendwie beide Belts nackt umhat?
Nein, habe ich nicht.
Ja, das ist ganz witzig. Er hat dann halt um seine Hüften so den World Heavyweight Championship und dann so um die Brust dann den IC Championship von AJ Lee. Das ist ganz witzig.
Sehr, sehr schön. So wie, ich glaube, war es nicht Stacy Keibler früher mit den Tag Team Belts von den Dudleys? Ich glaube, die hast du das auch so gemacht, ne? Aber auch hier gab es jetzt nicht den allergrößten Pop, wenn man ehrlich ist. Nur du hast hier die beiden, das, da kann man auch Party machen. Aber irgendwie hat die Party auch nicht so richtig gepasst. Aber,
nee. Naja. Machen wir jetzt eine Party?
Jetzt gibt's die Party, wollte ich gerade sagen, weil dann gab's erstmal ein bisschen Pause und dann gab's aber vor allem hier die große Enthüllung der Kiste. Adam Pearce und Nick Aldis zusammen beim Entrance. Es ist ein großes Spotlight auf diese Kiste gerichtet und dann wird die Kiste geöffnet mit den Brecheisen und darin befindet sich ein Sarg.
Undertaker.
Ich wollte es gerade sagen. Hast du nicht gesagt, das ist der Undertaker?
Ja, dann komm aus dem Sarg, als wäre es ein gutes Clowns-Auto. Viele Geschminkte mit einem bekannten Facepaint raus, dancen so ein bisschen und zack, es ist Danhausen.
Es ist Danhausen. Lange Zeit bei AEW unter Vertrag, lange Zeit mit eingefrorenem Vertrag, gibt hier sein Debüt.
Town.
Ja, das, oh, ich glaube, das wusste keiner, der in der Arena gewesen ist, dass der auch aus Chicago kommt. Ja, die gingen dann alle zum Ring, die Tänzerin tanzen, der Danhausen macht seine Cursed-Gesten, dass er hier seine Gegner verflucht, stellt Michael Cole das Glas mit den Zähnen auf den Tisch, auch das ein Teil seines Gimmicks, und dann sind die alle nochmal ein bisschen im Ring und es gibt ein minimales Feuerwerk, also puff, und im Hintergrund noch einmal puff, dann geht's Licht aus und alle sind weg. Und wir bekommen so eine Mischung aus Jubel, Buhrufen und absoluter Unkenntnis in der Arena.
Ja.
Was ist da passiert, Kai?
Zuallererst, das Team klang ganz witzig, muss ich sagen. Dieses so halb Danhausen-mäßig gesungene, das klingt wie so ein 90er-Cartoon-Intro, was so, wo du so irgendwie dann morgens sitzt, guckst Kabel 1, frisst irgendwie deine Kelloggs und dann, keine Ahnung, die Geschichten von Danhausen. Fand ich ganz lustig.
Ja.
Die Sache ist natürlich auch hier Erwartungsmanagement auf beiden Seiten. Also auch da ist nur meine Aussage, deswegen will ich da gar nicht mit reinziehen. Sind da Leute, die jetzt sagen, ich habe aber Jericho erwartet, ne? Ey, vielleicht mal so einen Eignungstest machen, was so Leben angeht, ob man überhaupt wählen darf, alleine wohnen, ob man einen gesetzlichen Betreuer braucht oder sowas. Weil wer da jetzt denkt, da in der Kiste ist aber Chris Jericho, ist schon dumm. Problem ist trotzdem auch, muss ich also deswegen so sagen, ja, das ist nicht Jericho, deswegen finde ich es jetzt komplett doof. Ne? Verstehe ich nicht. Dann aber auch seitens WWE, das so aufzuziehen, zu sagen, wir machen jetzt hier ein Reveal bei einem Pay-Per-View.
Mhm.
Natürlich trotzdem schürst du ja gewisse Erwartungen, dass irgendwas Großes ist und kein Comedy-Act, der irgendwie egal ist. Ne? Danhausen, je nachdem, musst du auch sagen, klar, bubblemäßig, wir kennen den. Ich glaube auch, dass sich das ganze Ding so ein bisschen fangen wird. Ne? Dass jetzt das Problem war, mit die Leute wollten irgendwie mehr und wir zahlen hier 300 Euro für unsere Plätze und unterm Dach. Jetzt gibt mir Chris Jericho. Jetzt ist da irgendwie so ein komischer Scooby-Doo-Comedy-Act. Verstehe ich ein Stück weit. Wie gesagt, auch ein bisschen dumm von den Leuten. Erwartungsmanagement auf beiden Seiten. Ich glaube, das wird sich fangen. Ich glaube, wenn wir da irgendwelche Segmente bekommen mit Danhausen und R-Truth Backstage, das wird ganz witzig, weil ich bin ja schon auch, oder du ja eigentlich teilweise auch, Fan von einer gewissen Art von Comedy-Wrestling. Damit kann man eine gute Zeit haben. Aber du musst es doch nicht als Pay-Per-View-Reveal machen. Das ist doch Quatsch.
Ja, und das sehe ich auch tatsächlich als den größten Fehler an, den man hier gehabt hat. Wir haben das jetzt über 2 Wochen, wurde das gezogen. Ich fand diese ganze Idee schon immer schwach, bin ich auch ganz ehrlich, weil es eben so ultra billig ist. Also, das ist auch ein Problem gewesen. Es ist so eine Karotte, die man uns hier vor die Nase gehalten hat, aber die war aber nicht kreativ, die war billig. Ja. Zugleich hast du natürlich, es ist das Jahr 2026, ne? Die Leute rasten aus, sobald sie irgendwas nicht wissen, schaukeln sich miteinander hoch und dann entstehen irgendwelche großen Erwartungen. Dann revealst du das eben bei einem Pay-Per-View von einer Crowd, die eh schon nicht besonders gut aufgelegt ist, und dann kommt jemand raus, der seit einem Jahr nicht mehr irgendwo im Ring gestanden ist und der davor auch nur so ein Side-Character gewesen ist bei dem anderen Produkt. Der ist nicht besonders bekannt. Ich fand den Auftritt nicht schlecht. Ich fand die Musik witzig. Die passt super gut zu Danhausen. Und wir haben auch schon mal gesagt, die Themes werden immer schlechter. das Theme ist cool, das ist auf dir zugeschnitten. Du hast das very nice, very evil und so, hast du alles da drin. Passt, ja. Ich finde die Musik fand ich cool, ich fand auch den Auftritt nicht schlecht. Aber es ist eben wirklich falscher Aufbau, falsche Zeit, falscher Typ, falscher Pay-Per-View, alles falsch. Alles falsch, ja. Und dadurch schürst du falsche Erwartungen und am Ende vom Tag hast du dann sehr falsche, durchwachsene Reaktion, weil ich glaube, dass WWE sich das anders vorgestellt hat.
Auf jeden Fall. Und das meine ich halt mit Erwartungsmanagement. Ja. Bau doch nicht sowas auf, weil du weißt doch, wie die Leute sind. Du weißt doch, was aktuell für Gerüchte rumgehen. Dass seit dem Rumble alle auf den Chris Jericho warten. Ne? Das wird dann auch irgendwann genervt und sagen so, ich will das jetzt auch haben. Ne? Nicht, dass das gut oder dass das ein normales Fanverhalten ist, aber du kennst doch die Leute mittlerweile. Du musst doch auch deine Fans, deine Crowd lesen können.
Das ist genau der Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass WWE da komplett an der eigenen Community vorbei gearbeitet hat. Ja. Was die Reaktionen angeht, was die Erwartungen angeht, all das. Und das ist, finde ich, der ganz große Punkt. Also, ich lag ja nicht verkehrt. Ich habe gesagt, es ist entweder ein dummer Sponsoring-Gag, den haben wir bei Papa John's gehabt, oder es ist Danhausen. Also von daher war meine Einschätzung da gar nicht so verkehrt.
War ja auch ein sehr lautes Gerücht, die Leute sagen, das möchte ich nicht hören, ich möchte Chris Jericho haben. Und jetzt auch mal da, wenn wir das mal andersrum aufziehen. Klar, natürlich hätten wir es komplett cool gefunden, wäre jetzt irgendwie da Break the Walls Down oder Judas wäre angegangen, ne? Aber wäre es jetzt das Jericho-Comeback nach diesem New Japan Painmaker AW Run, dass wir uns gewünscht hätten, dass er random ohne Match einfach aus der Kiste kommt? Also aus so einer komischen Shipping Crate, wo auch eine Telefonzelle drin sein könnte. Also, wenn man jetzt mal so in sich geht, klar, natürlich wäre es halt cool, dass Jericho da wäre. Aber jetzt stell dir mal vor, das Comeback von Cody Rhodes war dann irgendwie nicht damals bei Mania gewesen als Opponent von Seth Rollins, sondern ja, der ist jetzt in Elimination Chamber, kam er zwischen den Matches aus einer Kiste raus. Also, das ist es ja auch nicht, oder? Ja. Und deswegen meine ich so ein bisschen, ich finde halt diese Erwartungshaltung sehr doof zu sagen, ich buhe jetzt hier alles aus, weil es ist eben nicht das, was ich wollte. Trotzdem muss ich auch WWE da an die eigene Nase fassen. Also da muss doch mal in einem Meeting jemand sitzen und sich sagen, in die Menge sagen, Leute, ihr wisst schon, es gibt Gerüchte, so vielleicht haben wir schon gesigned oder nicht, das wissen wir hier im Raum quasi. Die Leute denken, es ist was Großes. Tun wir uns, dem Charakter, der Show damit einen Gefallen.
Und deswegen, also ich finde das, was gezeigt worden ist, passt zu Danhausen. Es passt zu diesem Cringe-Character-Comedy-Ding. Der ist so. Auch der Auftritt mit den Tänzerinnen und so. Das war ja nicht ernst, sondern das war ja auch ein bisschen drüber einfach. Und die Musik und auch das Feuerwerk, dass das so ein Puff ist und so. Das war halt nett und das war halt unterhaltsam. Aber es war eben, das Drumherum war komplett falsch.
Ja.
Und das ist eindeutig ein Fehler von den Verantwortlichen, die es hier falsch eingeschätzt haben. Ja, und außerdem hätte man ja, wenn es Chris Jericho gewesen ist, hätte man sein Lied umschreiben müssen. Dann hieß es ja Break the Box Down oder Break the Crate Down oder so. Nein. Mir tut Danhausen da ein bisschen leid. Der ist super witzig. Der ist ein total sympathischer Typ. Und das hat man sich sehr anders vorgestellt, glaube ich. Ne? Aber ich hate das nicht, weil ich finde, das ist nicht die Schuld von Danhausen, es ist die Schuld von WWE und von eben den teils übersteigerten Erwartungen, die da entstehen teilweise.
Ja, das ist halt das Problem dabei. Und ich glaube auch, dass sich das fangen wird in den nächsten Wochen und dass wir da witzige Segmente haben werden, weil der Vorteil ist auch immer noch von einem Danhausen, selbst wenn jetzt die Stimmung so ein bisschen negativ ist, ne? Oder sehr negativ, weil Leute sind immer so dieses, ich hasse alles, bringt Vince McMahon zurück, ne? Also, das ist, oder sagen so, genau das hätte Vince McMahon auch so gebuckt. Das Gute ist, er muss jetzt ja nicht Main-Eventer werden.
Eben.
Im Endeffekt machst du es jetzt vernünftig und zeigst in 2-3 Wochen und er macht ein paar dumme Gags, der taucht auf, ist mal unterm Ring, cursed jemanden. Wie gesagt, am besten gibt ihm 2-3 Segmente mit R-Truth, dann springt so dieser R-Truth-Charme einfach auf den über, weil die Leute lieben R-Truth und dann sagst, ach, guck mal, ist ja ganz witzig. Er muss jetzt nicht durch krasse Leistungen rüberkommen, sondern indem er in Segmenten ein paar Leute zum Lachen bringt. Und ich glaube, das kann man schaffen. Außer dass die Leute sagen sofort, ich finde jetzt alles dumm und cringe und ich bin komplett negativ. Weil, also wenn du es nicht mögen willst, dann kannst du ja auch einen R-Truth hassen. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen dieses, will ich es jetzt einfach kacke finden oder werde ich mich jetzt drauf einlassen und mal schauen, ob es mich abholt. Das ist ja auch nicht der Geschmack von jedem, wie du sagst, auch ein bisschen so ein cringe, dummer Humor, ne? Aber auch R-Truth ist dummer Humor. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass man das noch easy retten kann.
Eben. Es ist nicht Batista, der den Rumble gewinnt und Richtung WrestleMania geht, sondern es ist halt jemand, der auch im Ring jetzt nicht die allergrößte Rolle spielen wird, sondern der wird halt eben durch Segmente, durch Späße zwischendurch auffallen. Aber trotzdem, also man hat hier auf jeden Fall im Vorfeld riesige Fehler gemacht in der Art und Weise, wie man das alles gemacht hat. Abgesehen davon, dass die gesamte Sache mit der Kiste halt auch totaler Quatsch gewesen ist. Und es ist so cheap gewesen auf dem Weg zu WrestleMania, weißt du, so, hey, die Leute kaufen keine Tickets. Komm, wir machen so neugierig, indem wir eine Kiste hinstellen, weil alle Leute lieben Kisten. Hör mir auf. Egal. Wenn du keine Ideen hast, mach einfach eine Kiste. Wir sind beim Elimination Chamber Match der Männer angekommen. Wir haben hier Trick Williams, LA Knight, Logan Paul, Javon Evans und Cody Rhodes. Habe ich jemanden vergessen? Ich habe irgendjemanden vergessen. Randy Orton habe ich vergessen. Genau. Und wir dürfen nicht vergessen, wen habe ich auch vergessen, Kai? Javon Williams habe ich vergessen.
Ach so, ja. Ein weiterer Slip-Up, genau. Beim Kommentar.
Muss ich wirklich zurückspulen. Hat der gerade wirklich Javon Williams gesagt? Fand ich ein bisschen witzig und ein bisschen rassistisch. Auf jeden Fall machen hier Cody Rhodes und Javon Evans den Start. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde, man kann die ersten 15 Minuten, die muss man gar nicht großartig besprechen. Weil da ist, oder die ersten drei Teilnehmer sind ja keine 15 Minuten gewesen, aber so die ersten 10, 12 Minuten. Da ist nichts passiert, Kai. Die haben alle vor sich hingecatcht, aber nichts war von Bedeutung.
Jo, also ich habe mir halt immer so Notizen gemacht und dann quasi Cody gegen Evans. Und danach habe ich ja dann Trick Williams, damit ich weiß, wer reinkommt. Und mein einziger Kommentar zu Cody gegen Evans ist, Crowd ist Teilnehmer. Also, weil sie einfach so ein bisschen auch sich das angucken und da sind und das war's.
Ja, also, da ging es dann mal gegen den Pod, dann kam eben Trick Williams raus, es gab Boop der Trick Chance, also Trick Williams war der Dritte, der reingekommen ist hier.
Was ich zumindest cool fand, als Trick Williams diesen High-Kick zeigen wollte und Javon Evans so Matrix-mäßig ausgewichen ist, das war sehr cool. Will auch recht schnell den OG-Cutter zeigen, wird gefangen von Trick Williams, es gibt ein doppeltes Bookend.
Genau, ne? Das ist nämlich ganz cool. Ich habe es jetzt Trick-End genannt übrigens. Und was ich übrigens mag, ich mag den Trick-Slap. Diesen Backhand-Slap, den er hier ein paar Mal gezeigt hat, ich finde den mega witzig. Ja, weil er also einfach so verächtlich ist.
Generell Trick Williams gefällt mir sehr im Main-Roster, muss ich sagen.
Ich muss auch sagen, auch wenn ich ja Booker T wirklich nicht mag, seitdem er am Mikrofon ist. Da, seitdem hasse ich ihn besonders. Muss ich leider so deutlich sagen. Ich mochte ihn ja schon nicht, als er gewrestelt hat. Nein, auch nicht als King Booker.
Das war Hölle.
Aber
King Booker.
Aber er funktioniert für mich ganz gut. Ich finde, der hat eine gute Ausstrahlung, der wirkt modern, der hat gute Skills, der hat auch eine gute Art und Weise, wie er seinen Charakter hier in die Moves mit reinbringt. Also ich bin frohen Mutes, dass das wirklich auch ein großer Wert kann, wenn er noch ein bisschen mehr Erfahrung gerade auch mit dem Umgang mit dem Publikum und dem Aufbau der Matches hat.
Ja.
Für mich ging es ehrlich gesagt erst so richtig los, als LA Knight reingekommen ist, so langsam. Dann hat das so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Das war dann der Nächste, der reingekommen ist.
War übrigens noch Logan Paul.
Genau, Logan Paul, der hatten wir auch noch.
Aber egal ist dir das anscheinend, dass Logan Paul reingekommen ist.
Ja, der kam halt hier rein, dann ist er verhauen worden und dann gab es ja auch den Dive von Trick auf Cody und Dive von Evans auf Cody und Trick, so rum. Dann gibt's nochmal hier die Buckshot Lariat auch von Logan Paul nochmal und so. Aber ich habe mir mehrfach hier aufgeschrieben, irgendwie passiert nicht viel.
Ja.
Und der Nächste war dann eben LA Knight. Und da gab's ja zumindest ein bisschen was, weil da gab's ja sogar mal ein bisschen Gekloppe auf dem Pod zum Beispiel.
Ja, und auch im Endeffekt Story-Verknüpfung, weil LA Knight natürlich direkt auf Logan Paul losgegangen ist.
Genau.
Weil der halt auch recht viel mit The Vision zu tun hatte.
Ja.
Und dann gab es auch den ersten großen Spot oder mit dem größten Spot in diesem Match, wo es dann eben so war, dass Logan Paul auf den Pod flüchtet, Javon Evans und LA Knight kommen von der Seite zu, kloppen ein bisschen auf den einen und nehmen dann Logan Paul und schmeißen ihn vom Pod auf Cody Rhodes und Trick Williams. Ganz cool, sieht spektakulär aus, kann man in irgendwelche Highlight Reels verwursten und dann auch hinterher eine weitere Aktion, die ich sehr cool fand, als es dann von LA Knight auf dem Pod den BFT gegen Javon Evans gab.
Genau, und der lag dann da erstmal. Er war damit so ein bisschen außer Gefecht. Und das hat man dann ja auch gut erklärt. Ne? Der kommt natürlich später wieder, aber das hat hier Sinn gemacht, dass man ihn so aus dem Match genommen hat. Und dann kam ja Randy Orton rein. Und wenn Randy Orton reinkommt, dann wissen wir, es gibt Clotheslines, es gibt Powerslams und es wird darauf gewartet, dass es den RKO gibt. Es gab dann
auch den Hanging DDT, gibt's natürlich auch noch.
Stimmt,
ne? Das
recht.
Das komplette Vintage Randy Orton Programm.
Genau, den hatten wir auch noch gegen Trick Williams und Logan Paul, haben wir den, glaube ich, gesehen.
Ja.
RKO-Ansatz gegen LA Knight, weil der mal wieder den Fehler gemacht hat, wenn Randy coiled, wie man so schön sagt, dann hat er den Verlierten angefasst und dann soll es den RKO geben. Er hat aber gekontert, der gute LA Knight mit dem DDT. Dann waren alle vorübergehend down. Und dann war nämlich die Sekunde von Javon Evans hier geschlagen, weil der gute Trick Williams lag ja dann noch bereit. Und dann darf Javon Evans hier den großen Sprung wagen mit dem Frog Splash. Der sah aber sehr hässlich aus, oder?
Ja, der hat, also, verstehe ich natürlich, auch da, wie ich meinte, also wenn ich schon mich bei einem Cannonball vom Pod einscheißen würde, würde ich natürlich doppelt und dreifach einscheißen, wenn ich einen Frog Splash bringen müsste. Das war so dieses, ja, ich möchte jetzt nicht full on mit dem Bauch landen, ich lande mal so ein bisschen knien und dann falle ich halt, ne? Ja.
Ja.
Ist ein bisschen ärgerlich. Apropos ärgerlich, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, es gab dann ja auch danach direkt den, also nach dem Frog Splash direkt den Pulverizer von Logan Paul gegen Javon Evans. Hast du gesehen, dass Javon Evans sehr mies mit dem Nacken gelandet ist?
Ja.
Ich mir dachte, also da könnte ja auch so wirbelmäßig und sowas extrem was schief gehen. Ich finde den Pulverizer, das ist eine krasse Aktion. Als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich mir, zeig den mal lieber nicht mehr. Also weil es war wirklich dieses, der Nacken wurde ja so richtig überdehnt dabei. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass irgendwas schlecht ist bei einem Javon Evans, aber ich habe auch nochmal zurückgespult. Das kann extrem schief gehen. Extrem, extrem schief gehen.
Ja, ich hatte zum einen den Eindruck, dass die beiden sich da nicht richtig koordiniert hatten. Ich glaube auch, dass Javon Evans da noch nicht wieder in der Verfassung nach diesem Frog Splash gewesen ist, dass er quasi so eine krasse Aktion eingesteckt hat. Es war ein bisschen gerusht. Vielleicht auch da so ein bisschen beide nicht die allererfahrensten. Ne, das muss man auch hier ganz klar sagen. Das war hochgradig gefährlich.
Ja.
Einfach punktum. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Ich habe bis jetzt auch noch nichts gelesen oder nichts mitbekommen, aber nichtsdestotrotz schwierige, schwierige Kiste und hoffentlich ist nichts passiert, ganz einfach. Weiter ging's, ne? Aber dann Javon Evans war dann raus, das muss man hier schon mal sagen.
Javon Evans war raus, genau.
Die erste Eliminierung, es gab dann ja wieder ein bisschen hin und her, dann eben einen LA Knight, der hier ein bisschen das Ruder übernommen hat, erst mit so einer Art Burning Hammer gegen Cody für eine 2, da auch da so ein bisschen hin und her, weil die Schultern von Cody nicht richtig auf dem Boden gewesen sind. Und dann gab es auch den nächsten kleinen Fehler hier, also irgendwie war da ein bisschen der Wurm drin. Ja. LA Knight, der bei seinem Jump-Up-Elbow hier vom Top Rope abrutscht und ich glaube, der hat sich auch wehgetan dabei, so wirkt es zumindest. Das war, glaube ich, nicht besonders angenehm.
Ja, und er war frustriert, also auch hier natürlich direkt Internet wurde vollgespammt mit diesem Unreal Memes, wo dann LA Knight, das ist einfach nur so nichts, wenn Triple H ihm erzählt, ja, das und das machen wir. Und so, oh Mann, LA Knight, direkt wieder hier PTSD, direkt wieder nächsten Fehler gemacht. Nein, ich kann mir wieder anhören von Triple H, warum irgendein Moment kaputt gegangen ist. Ja, der arme Mann. Aber im Endeffekt, ja, war halt ein Botch, ist dabei abgerutscht. Hat's dann irgendwie versucht zu retten, hat dann trotzdem Elbow gezeigt. Ja, das Wrestling ist halt doof, ne?
Sieht einfach blöd aus. Das war ein Versuch in dem Augenblick, ja.
Und gerade an heutzutage, dann wird alles sofort direkt wieder weggememt und ah, guck mal, LA Knight, traurige Musik drunter gelegt, Schwarz-Weiß-Filter und das, so ist es ja. Hält natürlich trotzdem nicht davon ab, weiter zu catchen. Er zeigt den BFT gegen Trick Williams. Logan Paul kommt von hinten. Low Blow gegen LA Knight. Zack, Roll Up. 1, 2, 3. Logan Paul mit der zweiten Eliminierung. Und LA Knight ist draußen.
Ja, war das die Titanhand mit dem Low Blow?
Das kann sein, das tut natürlich doppelt und dreifach weh.
Genau, deswegen.
Weil Titan in die Eier ist nochmal schlimmer als normal Knochen in die Eier.
Richtig. Genau, es geht dann eben weiter. Es soll den Trickshot von Trick Williams gegen Logan Paul geben. Ganz merkwürdiges Ausweichmanöver da an der Stelle auch vorher, wo Logan ihn ja irgendwie hochhebt und Trick landet quasi auf seinem Allerwertesten, ganz merkwürdig.
Ja, weil er sich halt, also er wollte eigentlich auf den Füßen landen, ne?
Ja, aber ist einfach auf dem Arsch gelandet, wenn man ehrlich ist. Und dann gibt's halt die Crossroads von Cody gegen Trick. Logan Paul staubt aber dann hier eben ab und schmeißt Cody in die Ringecke und sichert sich die dritte Eliminierung sozusagen. Also Trick Williams eliminiert nach dem Crossroads, aber gepinnt von Logan Paul. Und okay, man hat hier schon Logan Paul da wirklich relevant dargestellt, aber natürlich war das alles nur Setup, weil jetzt kommen die Maskenmänner, jetzt geht's richtig los. Der erste
Maskenmann
ist draußen.
Ja. ja, Du, weil du hast nämlich schon gesehen, ah, Trick Williams, der braucht aber lange zum Rausgehen. Da ist recht lange die Tür auf. Das ist ganz komisch. Warum ist die Tür so lange auf? Und auf einmal hörst du Gemurmel in der Crowd und da taucht ein Maskenmann auf. Und ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte, seitdem ich Wrestling gucke, macht die Security einen richtigen Job. Nämlich, der Maskenmann möchte da hochklettern. Ich weiß auch gar nicht, was genau sein Ziel war. Wollte er einfach auf den Pott setzen und dann warten? Oder
also ja,
auf den Chamber setzen und warten? Also, was wäre sein Endgame gewesen, habe ich mich gefragt.
Der macht das wie Jeff Hardy bei seinem TNA-Debüt, wo
sich genau, setzt sich da drauf und guckt einfach ein bisschen. Genau. Ne? Das, ja. Da muss ich nämlich auch dran denken. Kommt mit so einem Vanilla-Hemd und sowas, alles egal. Die Security greift auf jeden Fall zum ersten Mal in der Geschichte, seitdem ich Wrestling gucke, durch. Zieht der Maskenmann aus dem Verkehr. Ihm wird die Maske abgezogen. Also, hä, wer ist das? Keine Ahnung. Es ist ein Niemand, es ist ein Henchman. Adam Pearce sagt auch noch so, wer bist du eigentlich? Ne?
Ja.
Große Verwirrung. Entrance, Maskenmann Nummer 2. Attacke gegen Logan Paul. Er zeigt den Stomp. Und ich habe ja schon, man hat so ein bisschen die Augen gesehen. Ich dachte mir, oh, das könnte er sein. Das könnte der Echte sein. Ja, auf jeden Fall, es gibt den Stomp. Er zieht, also dann, und dann gibt's auch direkt das Cover hinterher von Cody. 1, 2, 3. Logan Paul ist draußen. Maskenmann steht, guckt in den Ring, zieht die Maske ab und es ist Seth Rollins.
Mhm.
Er ist wieder da. In Pockform.
Und wir hören im Hintergrund Paul Heyman schreien, nein, oh mein Gott, es ist Seth Rollins. Er ist wieder da und offensichtlich geht jetzt die Geschichte mit The Vision hier eben weiter. Vielleicht bekommen wir auch nochmal Seth Rollins gegen Logan Paul bei WrestleMania. Ich bin gespannt, was man da machen wird. Ja, Logan Paul raus. Überraschung war es jetzt nicht wirklich. Also wir haben, das war ja auch einer unserer Predictions, dass jetzt Seth Rollins zurückkommt. Ich finde, das hat man ordentlich gemacht. Natürlich war die Tür jetzt extrem lange auf. Und wenn die Tür schon so lange auf ist, da kann da gleich noch jemand anders mit reinkommen, wenn du mich fragst.
Genau, weil wir hatten ja zwei große Eingriffe, die wir uns geplant haben. Wir haben gesagt, einmal natürlich The Vision, Maskenmann und dann noch der McIntyre Drew mit gegebenenfalls Jacob Fatu sogar auch noch. Und wir haben dann das 1 gegen 1. Cody gegen Randy Orton. Und auf einmal gibt's einen Beltshot von hinten. Zack. Cody Rhodes kriegt den Weltmeistergurt in den Rücken, in den Nacken von Drew McIntyre. Er möchte draufhauen auf Cody Rhodes. Randy Orton mischt sich ein, zeigt ein RKO gegen Drew McIntyre. Cody Rhodes zeigt das Crossroads direkt hinterher. Randy, opportunistisch wie er ist, nicht wie er noch gezögert hat bei, weiß ich gar nicht, war es King of the Ring, Crown Jewel, wie auch immer das hieß. Als er den Punt nicht zeigen konnte gegen Cody, diesmal pullt er den Trigger, den sogenannten, direkt RKO hinterher. 1, 2, 3. Randy Orton gewinnt.
Jo.
Und wir haben jetzt erstmal Drew McIntyre gegen Randy Orton. Und was man da direkt im gleichen Atemzug erwähnen muss, es wurde auch in der Postshow sofort angekündigt von dem Nick Aldis, jetzt hier als Strafe. Ja, weil nicht als Belohnung, oh, warum kriegt denn jetzt der Verlierer sein Titelmatch, sondern eher als Strafe. Sag mal, du mischst dich hier in jedes Match von Cody Rhodes ein. Cody kriegt sein Titelmatch jetzt bei SmackDown. Und das könnten jetzt, muss man ganz klar sagen, interessante Wochen werden, weil du kannst verschiedenste Matches booken für WrestleMania jetzt.
Ja. Ich rechne nicht mit einem One-on-One. Also ich, momentan mein heißester Pick ist hier, dass wir einen Four-Way bekommen werden mit Randy Orton, Drew McIntyre, Cody Rhodes und Jacob Fatu.
Ist auch mein Pick.
Ich denke, dass ein Jacob Fatu in das Titelmatch eingreifen wird, dann dafür sorgen wird, dass Cody hier wieder nicht gewinnt, dass es dann eben weiter durcheinander geht und im Endeffekt sagt dann irgendwann Nick Aldis, ach, wisst ihr was, ihr könnt mich alle vier von mir aus, sei es jetzt Elimination-Style oder irgendwas anderes, oder einfach nur One-Fall-Tour-Finished, alle vier gegeneinander.
Kannst natürlich auch machen, Jacob Fatu kostet hier Drew McIntyre den Sieg, Cody wird Champion, es gibt Randy gegen Cody, was ja auch schon eine Fehde ist, die sehr, sehr lange da so ein bisschen herumschwimmt in den Stories und du kriegst dann Jacob Fatu gegen Drew McIntyre One-on-One. Kann auch sein, wenn man sagt, okay, Cody gegen Randy ist das größere Match. Ich persönlich würde mich, glaube ich, aber auch mehr über ein Four-Way freuen, weil, ja, natürlich ist groß und wie es auch immer so alle Leute auch immer davon reden, als wärst du das Wichtigste, dass Randy Orton sein Titel Nummer 15 gewinnt. Also mir könnte nichts egaler sein, wenn ich ehrlich bin. Und also ich mag Randy Orton, aber es ist jetzt nicht, dass ich schlaflose Nächte habe, weil ich denke, Mann, wann gewinnt endlich Randy Orton Nummer 15? Also es ist nicht John Cena. Also es ist mir, ne?
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass jetzt so ein 1 gegen 1 von Cody gegen Randy Orton das Match ist, was man unbedingt sehen muss, muss ich auch nochmal dazu sagen. Von daher, ich hätte deutlich mehr Spaß an einem 4-Way.
Oder, ich weiß, das wirst du wieder hassen, wenn ich das jetzt sage, oder wir machen ein Mini-Turnier an Tag 1, machst du Drew gegen Randy und Cody gegen Jacob Fatu und an Tag 2 kämpfen die Sieger gegeneinander um die Championship.
Ich glaube, wir haben schon so viele Namen, wo wir sagen, wir wissen gar nicht, wie wir die auf der Karte unterbringen sollen, dass wir nicht noch Leute irgendwie doppelt und dreifach catchen lassen müssen.
Aber es wäre eine Geschichte über das ganze Wochenende.
Übers, ja. Kollege denkt, er bookt einfach Karat.
Ja, genau.
Hat über das ganze Wochenende mit 2 Tagen.
Ja, sowas ähnliches hat man mal bei Wrestle Kingdom gemacht oder bei, damals bei WrestleMania 10 hatte man das ja auch so ein bisschen in der Art. Ich glaube es aber auch nicht. Also mein
Problem ist dann, übrigens, ja. Ich weiß, es ist schwer, dich zu akzeptieren, aber WrestleMania 10 ist auch ungefähr 32 Jahre her.
Ja, ich weiß. Aber man kann auch durchaus Ideen, weißt du, wie viele Kisten es schon gab? Es wurden schon Eier geknackt, bevor bevor Kisten geöffnet worden sind, mit komischen Charakteren drin. Nein, mein Pick ist auch der 4-Way. Ich finde, ein 4-Way kannst du gut vermarkten. 4-Way ist ein guter Bruch innerhalb einer Card.
Es gibt auch selten, also da haben wir schon darüber gesprochen, es gibt auch selten noch gute 4-Way-Matches.
Ich bin gespannt. Wir hatten ja bei WrestleMania, oh, jetzt muss ich gerade überlegen, 2000 auf jeden Fall, hatten wir diesen 4-Way mit den McMahons in der Ecke, wo es ja auch Elimination-Style gewesen ist. Ich reiche die McMahons raus. Ich fände Elimination-Style zum Beispiel auch ganz geil, weil kannst du auch ein größeres Match zeigen, hast eine andere Dynamik und kannst auch diese Dynamik zwischen den 4 Beteiligten hier so ein bisschen hochschrauben, indem du eben, ja wie gesagt, diese Eliminierung dann erzählen kannst. Ne? 4, 3, 2 und dann eben am Ende der eine, der quasi hier übrig bleibt. We will see, was man hier draus macht. Auf jeden Fall, das Problem, finde ich, bei dem Männermatch ist ein bisschen, dass wir sehr viel Blabla gehabt haben, gerade in den ersten 10 Minuten. Und dann am Ende hast du natürlich die großen, wirklich auch berichtenswerten Story-Entwicklungen. Das merken wir jetzt auch. Wir sprechen jetzt hier ganz klar mehr darüber als über das Frauenmatch, weil einfach so viele Story-Entwicklungen passiert sind. Mit Seth Rollins, mit den Maskenleuten und dann eben mit diesen Eingriffen auch noch von Drew McIntyre und mit Randy Orton als überraschendem Sieger. Also das ist halt so der Unterschied. Aber Kai, wenn wir jetzt so Richtung Resümee gehen, man muss dazu sagen, Randy Orton übrigens nicht besonders glücklich darüber, aber auch so ein bisschen, ich musste meinen Freund hier nur RKO verpassen, um das Ding zu gewinnen.
Oh Mann, also, doof, ich habe gewonnen. Oh Mann, ich kämpfe WrestleMania. Leben ist richtig ärgerlich.
Genau, das Leben ist echt mies. Wo platzierst du jetzt hier Elimination Chamber 2026 für dich? Was waren die Highlights, was waren die Lowlights? Wir brauchen eine Bananenwertung.
Ich habe mir dann auch so direkt nach dem Gucken, habe ich mir gedacht, ich bin mal schlau, ich mache mir direkt mal nach dem Schauen auch Gedanken und nicht so mitten im Podcast. Ich find's ganz schwierig zu bewerten, weil im Endeffekt muss ich sagen, ich hatte mit dem Frauenmatch eine gute Zeit. Ich mochte auch generell, dass die Matches schneller waren, aufgrund dieser kürzeren Intervalle. Das hat mir gut gefallen. Es war trotzdem recht viel unsauber und auch beim Frauenmatch hast du so rumgecatche. Das Finish ist dann zwar nicht so groß wie bei den Männern, weil du halt weniger Eingriffe hast, weil es dann im Endeffekt ein normales Chamber-Match war, was das quasi angeht. Bei den Männern hast du natürlich am Ende dieses größere Ding. Trotzdem, wenn du auch jetzt mal merkst, wir haben über den Anfang eigentlich kaum gesprochen, weil da nichts passiert ist. Ne? Dann sprichst du eben über das Ende, weil du halt 2 große Eingriffe hast. Klar sprichst du da länger drüber, weil es dann auch wirklich mehr Spekulationen gibt, was könnte man wie wo machen. Macht natürlich auch Sinn. Und auch AJ gegen Becky Lynch, ja, da wird es natürlich nochmal ein Match geben. Und es war jetzt irgendwie kein Trainwreck, aber es war auch nichts. Also das werde ich in 2 Wochen nichts vergessen haben. Ne?
Und, ich hoffe nicht.
Ja. Und Punk gegen Baylor ist eigentlich so ein Match, wo du sagst, bei einer richtig guten Crowd ist es ganz klar Match of the Night. Weil es ja wirklich ein gutes Match war. Das hattest du dann hier aber einfach nicht, weil die Leute nicht so into it waren. Ne? Deswegen tue ich mich ganz schwer, hier Chambers zu bewerten, weil wenn ich jetzt so runterbreche, sage ich ganz doof, wir waren eine Show, ne? Und das ist ja nicht das, womit du aus einer Show rausgehen willst. Und also es ist hier nichts, wo ich sage, boah, das war komplett katastrophal, das kann man sich nicht anschauen. Aber gibt's hier was drauf, wo ich sage, das ist Must-Watch? Auch nicht. Und das ist irgendwie komisch. Und deswegen würde ich jetzt, um es abzukürzen, so bananenmäßig bei einer 4,5 landen. Vielleicht sogar bei einer 4.
Ich bin da in derselben Region. Und das ist tatsächlich so ein bisschen diese Standardregion, in der wir uns bei WWE sehr oft bewegen. Weil du...
Ist sogar so ein bisschen niedriger mittlerweile schon, ne? Weil sonst hättest du gesagt, so, ja, ist so eine 5. Aber jetzt sage ich eher, ja, eine 4.
Ich finde, das ist eigentlich eine Show, die kannst du halt gut wegschauen. Aber du darfst halt da nicht drüber nachdenken. Also weil du gehst ja hier schon raus. Es ist viel passiert. Ich fand es eigentlich relativ clever, dass man diese großen Momente natürlich dann sich auch für den Schluss aufgehoben hat, dass sich das dann so geballt hat. Du bist emotional aus der ganzen Geschichte rausgekommen. Aber für mich war das bessere Chamber-Match war auf jeden Fall das Match der Frauen. Das war schneller geführt, das war actionreicher, das war auch unterhaltsamer. Aber dem hat natürlich so die ganz große Entwicklung gefehlt, über die man danach spekulieren, diskutieren, auf Twitter, X, Facebook, whatever schreiben kannst. Ne? IC-Damen-Title-Match war okay, maximal, aber hat sich eben auch wie ein Übergang angefühlt und hat eben auch die Limitierung einer AJ Lee sehr deutlich klar gemacht, muss man hier sagen. Und da hat auch vieles nicht funktioniert. Und es hat sich für mich dann auch gerade in Verbindung mit dem CM Punk-Bella-Match angefühlt, wie wir machen das jetzt, damit wir diesen Moment haben, dass AJ und CM Punk mal zusammen im Ring stehen können in Chicago. Dann sagen alle, ach, wisst ihr noch, wo die zusammen gefeiert haben und beide einen Belt gehalten haben.
Ja.
Das Match zwischen Punk und Finn Bella hat massiv unter der Crowd gelitten, die hier nicht richtig mitgespielt hat. Das ist sehr bitter, weil das Match war gut. Es hätte aber sehr gut sein können. Männer Elimination Chamber Match waren die letzten 8 Minuten gut. Davor waren dummerweise, glaube ich, Pi mal Daumen 16, 17, 18, die da gewesen sind, aber wo eben einfach nur vor sich hingecatcht worden ist. Und das ist genau das, was man ja da nicht erwarten möchte. Da hat mir auch ein bisschen teils die Intensität gefehlt. Es war also ein bisschen dahin gecatcht. Ich bin bei dem gleichen Bereich wie du. Ich bin bei einer 4 maximal. Und das ist es dann eben. 4 von 8. Das war eine Durchschnittsshow für mich. Nicht mehr und nicht weniger. Mit großen Implikationen zwar für WWE, verpackt aber insgesamt in einer relativ langweiligen Packung. Und damit sind wir bei Danhausen angekommen. Ey, ich freue mich drauf, dass Danhausen da ist, weil ich den mag. Ganz einfach. Und ich
ja, also finde,
dass auch. Der nicht so viel Hate verdient, wie es jetzt gerade passiert.
Ja, das. Aber auch da natürlich ist auch Geschmackssache. Ich kann auch, also, wenn mir jetzt jemand sagt, oh, du, mich holt das gar nicht ab und nicht die Begründung ist, das war nicht Jericho, deswegen finde ich es doof, ne?
Ja.
Wenn jemand sagt, ey, das ist einfach gar nicht mein Humor. Komplett cool. Also, weil Humor ist eh, also, ne, es ist jetzt auch, ist auch kein anspruchsvoller Humor, ist einfach dummer Humor, den auch gerade so ein Danhausen mitbringt. Aber das finde ich witzig. Wenn jemand sagt, das holt mich nicht ab, check ich komplett. Ist Geschmackssache. Ich finde es halt nur doof, dass das Internet halt voll ist mit, das ist nicht Jericho, deswegen mag ich es jetzt nicht. WWE kritisieren für dieses Booking, dass man sagt, wir machen da, wie du sagst, diese Karotte hier, guck mal, da haben wir was. Bin ich komplett dabei. Da kann das Talent aber nichts für.
Ja. Das ist eben das Ding. Aber ich glaube, damit sind wir dann auch hier durch an der Stelle, lieber Kai, oder?
Ja. Letztes Event vor WrestleMania.
Genau. Next Stop WrestleMania. Und bis dahin werden wir natürlich noch über einige sprechen. Nächste Woche hier gibt es den nächsten Wochenend-Podcast. Und natürlich unter der Woche werden wir wahrscheinlich eine Runde Monday Night Watch hier veröffentlichen. Ein bisschen außerplanmäßig, weil eigentlich wäre Golden Years dran gewesen bei unseren Supportern. Aber Kai, ich weiß nicht, ob du es heute Morgen auch gelesen hast, wir müssen eine Kerze aufstellen für das WWE Network, was abgestellt wird.
Das stimmt. Das kam auch so ein bisschen aus dem Nix, ne? Wo ist denn so, weil wir haben uns immer alle gefragt, da war ja auch auf dem Discord, ja, habt ihr da irgendwie Informationen und keiner hatte welche und auf einmal kriegst du deine Pop-Up-Mitteilung, yo, übrigens 30 Tage noch, dann Peace out, Freunde, wir sind raus.
Ja, 1. April ist Sense.
Ja.
Deswegen, solange wir alle das WWE Network haben, alle nochmal lieb haben und streicheln, aber deswegen hauen wir jetzt dann in der kommenden Woche eben die nächste Episode raus und dann sind wir bei AEW auch schon auf der Road to AEW Revolution, dürfen wir auch nicht vergessen, da proben dann Markus und David schon den Aufstand. Gut, wir sind durch, wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.